Guten Morgen, auch von mir. Wir haben gerade so ein schönes Lied gesungen. Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst. Es passt ganz gut zu dem Bild, was ich uns am Anfang heute Morgen mitgebracht habe. Ein Tunnel und ein Tunnel mit einem Licht am Ende des Tunnels. Wir kennen den Ausdruck, da ist Licht am Ende des Tunnels. Glaube ich ganz gut. Ja? Und wir verwenden ihn umgangssprachlich dafür, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wenn wir in einer vielleicht auswegslosen Situation sind, aber erkennen, da gibt es noch Hoffnung. Und ich glaube, jeder von uns kennt von Zeit zu Zeit solche Momente, das Gefühl, wo man den Eindruck hat, ich bin wie in so einem Tunnel und ich sehe erstmal vielleicht auch nicht viel Licht. Und es kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben in unserem Leben. Und ich glaube, jeder kennt das in irgendeiner Art und Weise. Ich habe mal so ein paar Ausprägungen, wie so ein Tunnel aussehen kann, einfach die ich uns vor Augen führen will. Und vielleicht findet sich der ein oder andere darin wieder. Vielleicht kennst du das Gefühl, ziemlich machtlos einer Situation gegenüberzustehen. Du hast alles Menschenmögliche getan, aber es scheint sich nichts zu verändern. Oder du kennst Zeiten, in denen das Leben so beschwerlich ist und die Freude immer mehr dahin siegt, dass das Leben eigentlich kaum mehr lebenswert ist. Erscheint. Oder du erlebst familiäre Zerrüttungen und gestörte Beziehungen in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis und du fragst dich, wie lange soll das noch so weitergehen? Ich halte das langsam nicht mehr aus. Oder du kennst das Gefühl von Menschen enttäuscht worden zu sein, vielleicht sogar verlassen worden zu sein. Oder du kennst das Gefühl und die Herausforderung der Einsamkeit. Ja, den Wunsch nach Austausch, nach Gemeinschaft, den Wunsch angenommen zu werden, gesehen zu werden. Du kennst das Empfinden in dieser Welt vielleicht mit all den Entwicklungen, die sie hat, dass du dir denkst, oh Mann, das frustriert mich nur noch. Wie lange soll das bitte noch so gehen? Ich habe den Wunsch, dass das endlich ein Ende nimmt. Vielleicht kennst du es auch, dass deine Nachfolge nur noch sehr mühsam, sehr schleppend vor sich geht. Du tust vielleicht Dinge aus Pflichtbewusstsein, aber nicht mehr wirklich motiviert von Liebe. Oder du kennst es, dass du vielleicht mehr Fortschritte in deiner Heiligung machen wollen würdest, aber es bewegt sich eigentlich nicht viel, bewegt sich kaum vorwärts von deinem eigenen Empfinden. Oder du kennst vielleicht auch dieses Empfinden von Schuld und von Scham, die dich niederdrückt, weil du einmal mehr der Sünde nachgegeben hast, obwohl du das doch eigentlich überhaupt nicht willst. Und du kennst diesen Kampf, du kennst dieses Scheitern, dieses lästige, ich bin am Ende. Ich komme nicht mehr vorwärts. Und man könnte an dieser Stelle viel weiter fortfahren und viele Dinge nennen. Und ich glaube, wir kennen alle irgendwelche Momente in unserem Leben, wo wir uns fühlen wie in so einem Tunnel. Und wir sehnen uns dann nach Stärkung und nach Licht und nach Perspektive und nach Halt. Nun gibt es etwas, das der Herr uns geschenkt hat, um uns Stärkung und Licht und Perspektive und Halt zu geben. Ich rede von der Einladung, die der Herr uns geschenkt hat in seine Gemeinschaft. Ich rede vom Abendmahl. Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Wir sind außerhalb der Reihe der Apostelgeschichte heute Morgen und wollen uns ein paar Gedanken machen heute Morgen zu dem Thema, ihr müsst klicken jetzt, glaube ich, weil das Mahl des Herrn, die stärkende Erinnerung. Und ich lade uns ein, dass wir zusammen 1. Korinther 11 aufschlagen, 1. Korinther 11, Vers 17 bis 34 und uns diesen Abschnitt heute Morgen einmal anschauen. Und ich lese uns diesen Text und lese ihn gerne mit in euren Bibeln oder auch hier vorne. 1. Korinther 11, ab Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und zeresse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Wir wollen uns dieses Thema und diesen Text heute Morgen anhand von drei Punkten anschauen. Und ich hoffe, dass uns dieses ganze Thema Abendmahl oder dieses Mahl des Herrn, so wie wir es genannt haben, dass uns das neu bedeutsam wird und dass wir vor allem den Segen davon erkennen. Es gibt in der Bibel verschiedene Begriffe für das Abendmahl. Also manchmal ist die Rede vom Brechen des Brotes oder auch vom Herrenmahl, so wie wir das hier in unserem Text nachher dann haben. Es gibt auch diesen Begriff von Abendmahl, den verwenden wir meistens heute. Der geht zurück auf den Abend, an dem Jesus das eingesetzt hat. Den findet man so direkt nicht in der Bibel. Ich spreche aber der Einfachheit halber heute Morgen vom Abendmahl, weil das der gängige Begriff für uns ist. Ja? Drei Punkte wollen wir uns anschauen. Der erste Punkt heute Morgen lautet die Gemeinschaft des Abendmahls. Und es geht um Vers 17 bis 22. Der erste Korintherbrief, kurz zur Einordnung, ist mit Sicherheit nicht der Brief, der von Paulus geschrieben wird, wo er einer Gemeinde besonders viel Lob zukommen lässt oder wo er besonders begeistert ist. Nein, ganz im Gegenteil, Paulus spricht im ersten Korintherbrief ganz viel Missstände an von dieser noch recht jungen Gemeinde. Und ab Vers 17, in Kapitel 11, kommt er auf das Abendmahl zu sprechen und schreibt dann, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, dann hat Paulus in 1. Korinther 11, Vers 2, also ein paar Verse vorher in dem Zusammenhang, schon Folgendes gesagt: Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Jetzt stellt er da einen Bezug her. Ja, also Paulus hat in Korinth einige Dinge gehabt, die er als wirklich lobenswert sieht. Davon schreibt er hier 1. Korinther 11, Vers 2. Und er hat der korinthischen Gemeinde einige Dinge gesagt und sie haben sich tatsächlich daran gehalten. Die Gemeinde in Korinth wurde gegründet auf seiner zweiten Missionsreise, Apostelgeschichte 18 kann man das nachlesen. Und Paulus blieb anderthalb Jahre in dieser Gemeinde in Korinth und lehrte sie das Wort Gottes, heißt es in Apostelgeschichte 18, Vers 11. Das heißt, er kannte die Gemeinde in Korinth ganz gut. Er konnte ihnen auch schon vieles weitergeben und unter anderem hat er ihnen auch schon einiges über das Abendmahl gelehrt. Das sehen wir in Vers 23 dann später. Er war diese anderthalb Jahre in Korinth, dann ist er weitergezogen und ein paar Jahre später, das ist gar nicht viel, schreibt er dann dieser jungen Gemeinde diesen Brief, den wir heute als ersten Korintherbrief kennen. Und jetzt sagt er in 1. Korinther 11, Vers 2, dass er Dinge loben kann und im Kontrast dazu, 1. Korinther 11, Vers 17, also in unserem Text heute, dass es Dinge gibt, die er absolut nicht loben kann. Und dabei spricht er von ihren Zusammenkünften, um gemeinsam das Abendmahl zu feiern. An sich, das Abendmahl ja eigentlich was Gutes, was erbaulich sein sollte, aber hier in Korinth, da hat das scheinbar mehr Schaden als Nutzen. Das meint Paulus hier, wenn er schreibt, dass sie nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommen. Man könnte mit Besseren hier auch, könnte man auch mit Nutzen übersetzen oder zum Schlechteren auch mit Schaden oder Nachteil. Jetzt können wir uns fragen, warum ist das so? Was ist da los in Korinth? Schauen wir weiter in Vers 18 und 19, dass er schreibt, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Also in Vers 18 fängt er an, einige Dinge zu kritisieren, ihn deutlich zu machen, ja, was da so falsch läuft. Und er spricht hier von Spaltungen unter ihnen. Wir müssen wissen, Paulus selbst ist zu diesem Zeitpunkt ja nicht in Korinth, wo er diesen Brief schreibt. Er hat in 1. Korinther 1, Vers 11, da können wir das nachvollziehen, von einigen Hausgenossen der Chloe so einiges an Informationen bekommen. Und die haben ihm schon von Streitigkeiten erzählt, von Spaltungen. Und schon in 1. Korinther 1, Vers 10 und folgende, da spricht er dieses Thema Spaltung an. Und Paulus macht dann deutlich, es geht überhaupt nicht um irgendeinen Menschen in der Gemeinde, sondern es geht um Christus allein. Der soll im Mittelpunkt stehen. Und Christus will nicht Spaltung innerhalb der Gemeinde, seinem Leib, sondern er will Einheit. Wir könnten das so festhalten, ja, von Christus geht alles aus und in Christus soll auch alles zusammenlaufen. Jetzt sehen wir das mal her, ja, in Christus soll alles zusammenlaufen. Das bedeutet unter anderem auch, dass Juden und Heiden, das Arme und Reiche, das Hochangesehene und einfache Bürger durch Jesus zu einem Leib zusammengefügt wurden und dass sie als Glaubensgeschwister zusammenkommen sollen. Nun sind wir, auch die Christen hier in Korinth, eigentlich in Christus in einer Gemeinde zusammengefügt und trotzdem schafft man es immer wieder, einen Riss durch die Gemeinschaft zu ziehen. Dabei kann so ein Riss, so eine Spaltung unterschiedliche Gesichter haben, also zum Beispiel Spaltung aufgrund verschiedener Vorlieben, die Menschen haben, Spaltung aufgrund von Machtgehabe vielleicht von Menschen in der Gemeinde, Spaltung aufgrund von verschiedenen Lehrmeinungen, Spaltung aufgrund von zwischenmenschlichen Differenzen oder auch Spaltung wegen falscher Lehre, die sich einschleicht. Und Paulus spricht hier in Vers 19 von Parteiungen. Im Griechischen steht hier das Wort Häresis. Und wir kennen das vielleicht von dem Begriff Häresie, was für Irrlehren gebraucht wird. Und sehr wahrscheinlich gab es in der Gemeinde in Korinth so einige falsche Lehren oder Leute, die falschen Lehren gefolgt sind oder auch falschen Lehrern gefolgt sind oder aber in der falschen Gewichtung unterwegs sein. An sich sind falsche Lehren immer etwas Schlechtes. Ja? Sie bewirken Schlechtes, sie rufen Spaltung hervor. Aber hier in Vers 19 macht Paulus deutlich, dass diese falschen Lehren oder wie er sie nennt, Parteiungen, dass das auch zumindest insofern Nutzen hat, dass es Bewährungsproben sind. Anders ausgedrückt, das Falsche bringt das Richtige eigentlich noch viel klarer zur Geltung. Ja? Das macht es viel mehr offenbar. Die Konfrontation mit falscher Lehre, wenn du sie erlebst, an der Stelle bist du herausgefordert, dich selbst zu positionieren und dich zu bewähren. Ich erinnere mich daran, muss ich daran denken in der Vorbereitung, dass hier vor einigen Jahren mal jemand reinkam und er hat versucht, subtil einigen Leuten unterzujubeln, dass wir als Christen kein Schweinefleisch mehr essen dürfen. Ja, und er konnte sich dabei auf Texte aus dem Alten Testament stützen und es hat dann natürlich auch so gewirkt, manche einen, die dann gesagt haben, ja, das ist ja sogar biblisch, der begründet seine Meinung ja mit der Bibel. So, jetzt hat das Ganze das Potenzial gehabt, dass das dann Anhänger finden kann bei uns in der Gemeinde. Das Ende vom Lied wäre dann gewesen, dass sie sagen, also wie könnt ihr nur bei einem Taufgottesdienst auf der Gemeinde Bratwurst, Schweinebratwurst grillen? Das geht gar nicht. Ja, so. Die Leute, mit denen er zu tun hatte damals, die hatten in dem Sinne eine Art Bewährungsprobe. Wie gehen sie mit dieser Behauptung jetzt um? Sie hatten auch die Möglichkeit, das zu prüfen und als Bewährte offenbart zu werden. Das Ende vom Lied dieser Geschichte war dann, dass dieser Schweineverbieter, nenne ich ihn mal, einfach wieder abgezogen ist und keine Leute mitgezogen hat und dass wir weiter Bratwurst essen. Also es ist alles gut gegangen. Ja? Aber ich glaube, wir verstehen an dieser Stelle, dass es vielleicht sogar etwas Positives bewirken kann und dass diese Parteiungen auch zur Bewährung führen können und dass es Glauben reifen lassen kann. Ja? Man kriegt sein eigenes Profil geschärft, so könnte man das ausdrücken. Nun waren es in Korinth nicht nur irgendwelche Lehrüberzeugungen, die zu Spaltung geführt haben, die Paulus hier anmahnt, sondern er nennt weiteres in Vers 20 und 21, wenn er da schreibt, wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Nun müssen wir verstehen, an dieser Stelle das Abendmahl, oder wie das hier genannt wird, das Herrenmahl, das hat nicht in der Form stattgefunden, wie wir das heute kennen, zumindest meistens. Ja? Also nicht in Form von, wir haben das in einem Gottesdienst integriert oder wir haben das in einer separaten Stunde vor dem Gottesdienst. Nein, hier in Korinth und auch an vielen anderen Orten damals war das Abendmahl verknüpft mit einem gemeinschaftlichen Abendessen. Die Bibel spricht in dem Zusammenhang, zum Beispiel in Judas 12, auch von Liebesmahlen. Und diese Liebesmahle waren so Gemeinschaftsmahle. Und Teil davon konnte sein, dass man auch das Abendmahl in so einem Gemeinschaftsmahl, in so einem Liebesmahl gefeiert hat. Das war nicht zwingendermaßen so, aber nicht selten wahrscheinlich der Fall. Das heißt, man kam zusammen, um zu essen, zu trinken, genoss die Gemeinschaft miteinander und irgendwann ging das dann ins Abendmahl über. Wir hatten das vor einiger Zeit in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Die ersten Christen dort haben sich in den Häusern getroffen, um Brot zu brechen. Ja, es war also ein bisschen in einer anderen Form, als wir das heute kennen. Okay, soweit so gut, an sich eine schöne Form, wenn man diese Tischgemeinschaft dann verknüpft mit der Gemeinschaft im Abendmahl. Nun kritisiert Paulus scharf in Vers 20 diese Gemeinde und macht ihnen deutlich, also das geht so nicht. So wie das bei euch zugeht, könnt ihr nicht einfach das Abendmahl miteinander feiern, beziehungsweise ihr feiert es in einer unangemessenen Art und Weise. Warum können sie das nicht? Weil das Liebesmahl, dieses Gemeinschaftsmahl, also das gesamte Abendessen, geprägt ist von Selbstsucht, von Rücksichtslosigkeit, von Uneinheit, von Klassendenken, von Ausschweifung, von lauter solchen Dingen. In Vers 21 sehen wir das, wenn es da heißt, dass jeder sein eigenes Mahl vorwegnimmt und schlussendlich manch einer hungrig bleibt und andere wiederum besoffen gewesen sind. Vermutlich war das so, dass damals zu diesen gemeinschaftlichen Liebesmahlen jeder was mitgebracht hat und wie halt seine Möglichkeiten waren. Da waren vielleicht Reiche, die haben mehr mitgebracht und dann waren da Arme, die hatten nichts, haben fast gar nichts mitgebracht oder eventuell auch überhaupt nichts. Und anstatt, dass sie teilen und rücksichtsvoll miteinander umgehen, so wie wir das in der Apostelgeschichte sehen, ne, wo es da heißt, sie waren ein Herz und eine Seele, dieser schöne Ausdruck, aß man einfach ganz schnell sein eigenes Mitgebrachtes auf, trank am Ende noch ordentlich einen über den Durst und war am Ende besoffen. Ja, also kurz zusammengefasst, der eine schwelgt im Überfluss, der andere leidet Mangel. Das ist so die Situation. Und dann konnte das sein, dass man als Wohlhabender schon früher zu diesem Liebesmahl gehen konnte, während irgendwelchen ärmeren Sklaven, die es ja auch viel gab damals, dann später gekommen sind. Der Sklave, der länger arbeiten musste, der kam dazu und es war alles schon weggefegt und der Bedürftige, der bekam nichts mehr. Jetzt können wir uns das vorstellen, können wir vielleicht ganz gut vergleichen mit dem gemeinsamen Mittagessen. Nehmen wir mal an, wir hätten gemeinsames Mittagessen und ich habe mir überlegt, ich bringe eine Packung Würstchen mit und dazu hat meine Frau dann noch einen leckeren Nudelsalat gemacht. So, dann komme ich hier rein und nehme das und anstatt das auf den Buffettisch zu stellen, wo all die Sachen hinkommen, nehme ich das einfach gleich mit zu meinem Platz und sitze da und atme das zielsicher einfach alles selbst weg. Ja, so, ich esse das einfach alles, viel zu viel eigentlich, aber so, das war's. Neben mir sitzt ein armer Student, der, ich nenne mal keinen Namen, ein armer Student, ja, und der arme Student, der merkt, sein BAföG ist mal wieder mehr als ausgereizt am Ende dieses Monats, so, der sitzt da und sein Blick schwankt her zwischen seinem Teller und mir und der so hin und her. Und dann nehmen wir mal an, wir würden das so machen, nach dem gemeinsamen Mittagessen würden wir dann sagen, wir gehen dann so über als Abschluss davon ins Abendmahl, das wir zusammen feiern. Ja, was würde das für ein Bild abgeben? Ja, wenn wir jetzt auf einmal ein Abendmahl zusammen feiern sollen, da wäre Spaltung, da wäre Rücksichtslosigkeit, da wäre Überheblichkeit von mir und dann auf einmal das Abendmahl feiern. So zu tun, als wäre das hier alles Friede, Freude, Eierkuchen, würden wir auf Deutsch sagen. Ja? Ich denke, wir verstehen ganz gut, was Paulus hier als einen scharfen Kritikpunkt anmahnt. Und in diesem Sinne ist auch der Vers 22 zu verstehen, wenn er sagt, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Im Prinzip sagt er denen, die so rücksichtslos in der Gemeinde gewesen sind, also wenn ihr schon so rücksichtslos essen und trinken wollt, dann macht das zu Hause. Aber die Gemeinde Gottes, der Leib Christi, ist nicht dafür da, einander zu verachten oder andere zu beschämen, sondern ganz im Gegenteil. Und erst recht, wenn ihr dann das Herrenmahl miteinander feiert. Das Wort Herrenmahl hier, dieser Begriff in Vers 20, bedeutet wörtlich eigentlich das dem Herrn gehörende Mahl. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Ausdruck, weil er deutlich macht, wer zu diesem Mahl einlädt, der Herr, und um wen sich dieses ganze Mahl eigentlich dreht. Unser Herr und Retter Jesus Christus. Jetzt kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, was neben dieser Rücksichtslosigkeit, die noch ein weiteres Problem war, aber schauen kurz zurück im 1. Korintherbrief auf etwas, was Paulus in 1. Korinther 10, Vers 16 und 17 schon deutlich gemacht hat und was uns auch so einen Aspekt des Abendmahls deutlich vermittelt. Da heißt es, 1. Korinther 10, Vers 16 und 17, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Hier wird bereits deutlich, dass es beim Abendmahl durch den gemeinsamen Kelch und durch das gemeinsame Essen vom Brot um eine Gemeinschaft geht. Es geht darum, von einer Gemeinschaft zu zeugen. Und diese Gemeinschaft, die ist definitiv mit unserem Herrn. Aber Vers 17 nimmt auch den Begriff auf von Brot und Leib. Und dieses Bild macht uns deutlich, dass wir durch die Teilnahme am Abendmahl auch die Gemeinschaft untereinander zum Ausdruck bringen. Ja, durch Christus sind wir zu einem Leib geworden. Wenn jetzt diese Gemeinschaft des Leibes durch Spaltung, durch Unversöhnlichkeiten, durch Rücksichtslosigkeit, durch Lieblosigkeit oder Ähnliches gestört ist, dann wäre das komisch, wenn wir einfach so zum Abendmahl übergehen würden und damit dann auf einmal eine Einheit zum Ausdruck bringen sollen. Jetzt gibt es manche Gläubige, die sagen an diesem Punkt, okay, ja, ich merke, ich bin vielleicht mit meinen Glaubensgeschwistern hier und da irgendwie so im Clinch, ja, oder nicht so richtig versöhnt, so in ungelösten Konflikten, also nehme ich einfach nicht am Abendmahl teil. Ja, aber das ist nicht die Lösung. Weil es geht dabei ja um noch viel mehr. Ja? Zum einen ist es so, dass du dir selbst einen Segen nimmst, wenn du nicht beim Abendmahl teilnimmst, den der Herr dir geben will. Und zum anderen heißt es ja exemplarisch in Römer 12, Vers 18, dass Paulus da schreibt, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und die Bibel ruft uns immer wieder auf dazu, völlig unabhängig vom Abendmahl. Das heißt auch, ich soll Versöhnung mit anderen suchen. Und wenn ich das so sagen kann, ich habe alles mir Mögliche getan, um Frieden zu stiften, um Versöhnung zu suchen, ja, dann kann ich auch am Abendmahl teilnehmen. Weil zumindest von meiner Seite aus ist doch die Einheit in Christus gegeben. Ja, wenn sich der andere dagegen sperrt, dann ist es nicht mehr meine Verantwortung. Ja, das sagt Paulus ja hier, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und gerade dort, wo wir doch als begnadigte Sünder zusammenkommen und in Christus so eine wunderbare Gemeinschaft entstehen kann, ja, da ist es doch so schön, ja, sich daran auch wieder zu erinnern, auch Dinge vielleicht in Ordnung zu bringen, wenn es dann nötig ist, vor dem Abendmahl, weil wir sehen, er hat durch sein Werk etwas ermöglicht, nämlich eine Einheit, die wir sonst gar nicht haben könnten. Eine Gemeinschaft, die Menschen zusammenfügt, die sich sonst nur meiden würden. Eine Gemeinschaft der Gnade untereinander. Eine Gemeinschaft, die ein Haupt und ein Zentrum hat, und das ist Jesus Christus, der uns alle unter dem Kreuz miteinander vereint. Ja, und der uns einlädt, uns daran mitunter zu erinnern im Abendmahl. Alles dreht sich um ihn, um Christus. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt von heute Morgen, der heißt die Bedeutung des Abendmahls. Geht um Vers 23 bis 26. Paulus hat also scharf kritisiert, dass die Korinther stark am Ziel vorbeischießen und dem Abendmahl alles andere als die angemessene Aufmerksamkeit schenken. Und dann kommt er in Vers 23 bis 26 auf die eigentliche Bedeutung zu sprechen. Da schreibt er dann, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Diese Worte sind uns geläufig. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann lesen wir sie oft als Einsetzungsworte. Und es bringt so gut auf den Punkt, was das Abendmahl eigentlich ausdrückt. Jetzt spricht Paulus hier in Vers 23 davon, ja, dass er also in der Vergangenheit den Korinthern schon etwas überliefert hat zum Abendmahl und macht dabei deutlich, er hat das vom Herrn empfangen. Also nicht von einem Menschen, sondern vom Herrn. Aus Galater 1, Vers 11 und 12 wissen wir, Paulus selbst hat von Jesus Offenbarungen bekommen. Und nichtsdestotrotz deckt sich das, was er hier schreibt, sehr genau mit dem, was die Einsetzung des Abendmahls von Jesus selbst angeht, wie sie uns die Evangelien berichten. Ich habe die Stellen hier angegeben, Matthäus 26, Lukas 22, Markus 14, da kann man das nachlesen. Und dort ist beschrieben, Jesus selbst feierte mit seinen Jüngern noch einmal ein letztes Passafest in der Nacht, bevor er dann verraten wurde. Mit dem Passafest erinnerten die Juden sich daran, an den Auszug aus Ägypten, an dieses fehlerlose Lamm, das geschlachtet wurde, daran, dass mit dem Blut an die Türpfosten gestrichen werden sollte, sodass der Gerichtsengel Gottes vorbeizieht. 2. Mose 12 kann man das nachvollziehen. Ja? Und daraufhin zog dann das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten. Und jedes Jahr hatten die Juden die Aufgabe, dieses Passafest als Erinnerung an diese Rettungsaktion Gottes zu feiern, bis das wahre Lamm Gottes die Bühne dieser Welt betritt. Wenn ich mich versuche, etwas hineinzuversetzen in diese Situation, Jesus ist mit seinen Jüngern nochmal zusammen, ja, und sie feiern dieses Passafest und Jesus setzt dann das Abendmahl daraus ein, in dieser Zeremonie, dann muss das etwas gewesen sein, was sehr bewegend war. Sowohl für die Jünger, aber auch für Jesus selbst, der ja weiß, dass er bald am Kreuz sterben wird. Schauen wir in zwei Verse da in Lukas 22 einmal hinein, wo es heißt, und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Ein äußerst bewegender Moment, oder? Jesus ist kurz davor, in den nächsten Stunden wird er verraten, wird er verspottet, wird er gekreuzigt. Und es ist bewegend, wenn man sich vor Augen führt, wie er hier zum Ausdruck bringt, dass er vor seiner Leidenszeit die Gemeinschaft mit den Seinen nochmal so genießt. Er sehnt sich danach. Ja, und es ist was Wunderbares. Und es macht uns auch deutlich, wie bedeutsam die Gemeinschaft für Jesus mit den Seinen ist, auch mit uns weitergedacht ist. Aber ich glaube, dass in Vers 15 hier noch mehr drin steckt. Jesus weiß, das ist das letzte Passamahl, weil er das einzig wahre und notwendige Passalam ist, das geschlachtet wird, um einen neuen Bund zu stiften. Und es ist so ein Moment von endlich in der ganzen Geschichte dieser Welt, die Gott schreibt. Endlich kommt das zur Erfüllung, worauf Gott mit dem Alten Testament, mit seiner Geschichte, die ganze Zeit abgezielt hat. Endlich verschwinden die Schatten des Alten Testamentes, weil der wahre Erlöser sichtbar wird. Endlich muss kein Tierblut mehr fließen, weil das Blut des Lammes Gottes vollständig ausreicht. Endlich ist der alte Bund des Gesetzes erfüllt und damit auch weggetan und der neue Bund der Gnade, der neue Bund der ewigen Gnade wird gestiftet. Endlich kommt es zum Höhepunkt der gesamten Weltgeschichte, auf die alles zuläuft und von der alles ausgeht. Jesus, das fehlerlose Lamm Gottes, bezahlt für meine Sünde, für unsere Sünde am Kreuz den vollen Preis. Ja, endlich ist es soweit. Und während die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung hatten, was als nächstes passieren wird, wusste Jesus ganz genau, dass er in den nächsten Stunden seinen Leib für Menschen wie sie und dich und mich ans Kreuz schlagen lassen wird und dass sein Blut fließen wird. Und die Jünger waren inmitten dieser Zeremonie noch, vom Passafest, ne? Und für sie war es verwunderlich, was Jesus da jetzt auf einmal macht. Er nimmt diese Elemente von Brot und Wein oder Brot und Kelch aus dieser Passafestzeremonie und er gibt ihnen auf einmal eine neue Bedeutung. Und Paulus greift das auf, hier in 1. Korinther 11, Vers 24 und 25, indem er Jesus zitiert, der das Brot gebrochen hat und dann gesagt hat: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Kleine Randbemerkung, in der Schlachter heißt es an dieser Stelle: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist in den meisten Handschriften nicht enthalten und ist auch an dieser Stelle nicht ganz richtig, weil Jesu Leib wurde nicht gebrochen, wirklich. Wir sehen das am Kreuz, seine Beine wurden verschont, wurden nicht gebrochen. Also nur, falls das irgendwie verwirrend sein sollte. Aber er sagt es hier deutlich: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann anschließend, bezogen auf den Kelch, sagte er: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Es wurden im Laufe der Geschichte über diese Verse ganz unterschiedliche Auffassungen diskutiert. Also ob das Brot sich tatsächlich in den Leib Jesu verwandelt und ob der Saft oder der Wein sich tatsächlich in das Blut Jesu verwandelt. Oder auch ob Jesus in diesen beiden Elementen irgendwie anwesend ist. Und ich denke, gerade die Geburtsstunde des Abendmahls, die macht uns sehr deutlich, dass diese beiden Dinge eigentlich symbolisch für etwas stehen. Wir müssen uns ja vor Augen führen, ne? Jesus selbst sitzt bei der Einsetzung dieses Passamals selbst ja leiblich als Mensch aus Fleisch und Blut vor seinen Jüngern. Und nun hat er dieses Brot in der Hand und hat diesen Kelch und er macht ihnen deutlich, dass dieses Brot und dieser Kelch ein Anschauungsunterricht ist. Aber er meint hier nicht eine Verwandlung. Ne? Auch dass er dann sagt, ja explizit, dies ist mein Leib, der für euch ist, oder im Lukas-Evangelium heißt es noch ein bisschen deutlicher, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das macht ja deutlich, es wird nicht dieses Brot, was ich jetzt gerade in der Hand habe, für euch gegeben, sondern ich selbst werde mich für euch geben. Und genau das ist es, was wir im weiteren Verlauf der Geschichte sehen. Jesus stirbt als leiblicher Mensch, wie wir das sind, am Kreuz. Sein Blut fließt dort für unsere Sünde. Der perfekte Mensch gibt sein makelloses Leben für verdorbene Sünder wie dich und wie mich, damit wir Erlösung bekommen können. Und Petrus schreibt das so schön in diesen eindrücklichen Worten, 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, dass es da heißt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wenn du an die Erlösung Jesu Christi durch sein Blut glaubst und das für dich in Anspruch genommen hast, dann darfst du das Abendmahl feiern und darfst dich daran freuen und darfst dich immer wieder daran erinnern, Jesus, der Sohn Gottes, ist für mich Mensch geworden, vollkommener Mensch. Und er hat meine gesamte Schuld am Kreuz bezahlt, mit dem Kostbaren, was es überhaupt nur geben kann, mit seinem eigenen Blut. Und das Blut steht im Alten Testament eigentlich grundsätzlich immer wieder für Leben. Ich habe diese Stelle mit angegeben, 3. Mose 17, Vers 11. Da sieht man das. Und wir sehen auch dieses Grundprinzip. Ein Leben muss für ein Leben gegeben werden, wenn es um Sühnung geht. Und Jesus gab genau das, sein kostbarstes Leben. Wozu? Damit ich ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott haben darf und genießen darf. Und wenn du Jesus bisher noch nicht kennst, als deinen Herrn und Retter, ihn noch nicht angenommen hast, das heißt, wenn du noch nicht ganz bewusst von deinem Leben ohne Gott umgekehrt bist, deine Sünde nicht bekannt hast und ihn noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann ist das Abendmahl für dich ein Anschauungsunterricht und du sollst dort hinschauen, aber es ist erstmal noch nicht zur Teilnahme. Das müssen wir an dieser Stelle deutlich festhalten. Ja? Die Teilnahme am Abendmahl ist nur für Menschen, die durch diese Erlösung Jesu Christi zu Kindern Gottes geworden sind und die zu seinem Leib gehören. Wenn du heute hier sitzt oder auch schon öfters hier gesessen hast und sagst, ja, das ist bei mir eigentlich noch nicht so richtig der Fall, ich habe noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen, dann nimm das Abendmahl als Anhaltspunkt, um darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich, was hat Jesus eigentlich getan, aber nimm es erst wirklich ein, wenn du sagen kannst, ja, ich stehe klar, ich habe eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Vers 26, hier im 1. Korinther 11 heißt es, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also diese Elemente, Brot und Wein, die sollen eine Botschaft verkündigen, eine Botschaft vermitteln. Und zwar egal, ob du Christ bist oder ob du kein Christ bist, es soll zum Nachdenken anregen. Für Menschen, die noch keine Christen sind, ist es eine Einladung, umzukehren und Vergebung durch Jesus zu bekommen. Und für uns als Christen ist es die Einladung an Jesus und an sein Werk, immer wieder uns zu erinnern. Das heißt ja, zweimal in diesem Text, Vers 24 und Vers 25, dass Jesus gesagt hat, dies tut zu meinem Gedächtnis, zur Erinnerung. Interessanterweise gibt es im Neuen Testament kein anderes Erinnerungsfest, das Jesus uns so gegeben hat, zu dem er uns aufruft, außer diesem Erinnerungsmahl. Das Alte Testament ist voll von Festen, ja, und allen möglichen Dingen, die immer wieder den Zweck hatten, dass sie sich erinnern sollten. Die Juden, warum? Weil wir Menschen diese Erinnerung brauchen. Nun ist es weniger so zu verstehen an dieser Stelle, dass wir Christen ganz grundlegend komplett vergessen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, das wird wahrscheinlich den wenigsten so gehen und das ist auch nicht der Sinn, dass wir sagen, ja deshalb müssen wir immer wieder Abendmahl feiern, ja, weil wir das komplett vergessen haben und überhaupt nicht mehr im Kopf abrufen könnten. Nein, ich glaube, unser Problem ist eher, dass wir uns ganz schnell blenden lassen von anderen Dingen. Und dass wir die Herrlichkeit und die Tragweite und die Identität, die wir durch Christus bekommen haben, aus den Augen verlieren. Und das ist doch das, was unser Leben so maßgeblich verändert und wo Jesus uns einlädt, uns zu erinnern. Ich habe am Anfang dieses Bild vom Tunnel gehabt und vom Licht am Ende des Tunnels. Und nun kenne ich deine Situation nicht im Detail. Aber schlussendlich ist Jesus das Licht am Ende eines jeden Tunnels für seine Kinder. Ja, es ist doch der Blick auf ihn. Es ist doch der Blick auf sein Kreuz, auf sein Werk, das mir neue Hoffnung gibt, das mir neuen Ansporn gibt. Und genau zu diesem Blick lädt er mich ein im Abendmahl, immer wieder aufs Neue, dass ich gemeinsam mit anderen diesen Blick tätigen darf. Ich habe schon ganz viele Seelsorgesituationen gehabt, wo ich in Gesprächen war und Menschen haben von ihren Sorgen und von ihren Kämpfen und von ihren Nöten und von ihrer Einsamkeit und ihrem Versagen und all den Dingen erzählt, ganz ehrlich, ja, und es ist so, ja, man leidet mit. Und ich habe ganz oft aber schon in solchen Momenten gedacht, wie wertvoll wäre es für dich und für deine Seele, wenn du öfters diese Einladung von Jesus zu seinem Tisch wahrnehmen würdest. Und wenn du vor Augen kriegen würdest, dass du einen wunderbaren, guten Hirten hast und daran neu erinnert wirst. Wir brauchen diesen Blick. Jetzt können wir das leider nicht weiter ausführen,
was für ein Unterschied es alles im Leben von Christen machen kann, wenn er oft das Abendmahl nimmt. Aber ich nenne mal so ein paar Schlagwörter und habe sie mal so aufgelistet, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. Ich habe es mal so beschrieben, durch den Blick auf Christus im Abendmahl. Ja, also Gott lädt uns ein, im Abendmahl auf Christus zu blicken. Und durch diesen Blick auf Christus im Abendmahl schmecke und sehe ich regelmäßig die Güte des Herrn. Durch diesen Blick auf Christus im Abendmahl wird der innere Mensch gestärkt und in Liebe verwurzelt. Ich habe jeweils Bibelstellen dahinter geschrieben, wie ihr seht. Durch den Blick auf Christus im Abendmahl bekomme ich neues Vertrauen auf den Herrn. Durch den Blick auf Christus im Abendmahl wird mir Vergebung all meiner Schuld deutlich. Ich kann mit Schuld und Scham ganz anders umgehen. Durch den Blick auf Christus im Abendmahl werde ich doch an meine wahre Identität erinnert. Durch den Blick auf Christus im Abendmahl wächst meine Liebe zu anderen Menschen. 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Durch den Blick auf Christus wird meine Nachfolge neu motiviert, neu angespornt. Und schlussendlich, durch den Blick auf Christus im Abendmahl bekomme ich eine wunderbare Zukunftsperspektive. Nämlich die Perspektive, ich werde beim Herrn sein, alle Zeit. Und das ist so schön, was er hier in Vers 26 sagt, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl erinnert uns auch an die Wiederkunft Jesu. Und es ist wie ein Vorgeschmack auf das Hochzeitsmahl des Lammes in Offenbarung 19, das wir dann gemeinsam mit ihm feiern werden. Es ist eine Erinnerung an diese herrliche himmlische Heimat, die uns gegeben ist. Ohne Trauer, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tunnel. Ja, wir werden bei ihm sein. Die Gemeinschaft im Abendmahl, die gibt uns auf eine gewisse Art und Weise einen Vorgeschmack des Himmels. Man könnte so viele weitere Dinge hier nennen. Was für ein Segen da eigentlich drin liegt für mein Glaubensleben, wenn ich das Abendmahl nehme. Und wenn ich diese Einladung vom Herrn selbst im Abendmahl wahrnehme, mich bewusst an ihn erinnern darf. Ich persönlich mache die Erfahrung, dass es wertvoll ist, für mich ganz wertvoll ist, für mein Glaubensleben, im Abendmahl Sonntag für Sonntag auf den Herrn zu blicken. Und ich glaube, es geht vielen anderen auch so, die das so erleben. Und in Anlehnung an die ersten Christen oder die ersten Gemeinden, die entstanden sind, in Apostelgeschichte 20, Vers 7, feiern wir das als Gemeinde jede Woche. Das ist keine Pflicht, ja, das ist auch nicht so geregelt oder festgehalten, dass das sein muss, aber es ist so schön. Sie haben es jede Woche gefeiert, immer am ersten Tag der Woche heißt es da. Und wir hier in der Praxis tun das so, das wissen viele von euch, dass wir es einmal im Monat am ersten Sonntag hier gemeinsam im Gottesdienst feiern und sonst immer in der Stunde um 9 Uhr vor dem Gottesdienst. Und diese Dreiviertelstunde unten, die ist so eine ganz bewusste Konzentration auf den Herrn. Und es ist so schön, mit verschiedenen Beiträgen, mit verschiedenen Geschwistern im Kreis zusammen zu sein und auf Jesus zu schauen. Es ist so wertvoll. Und ich will an dieser Stelle jeden einladen, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter kennt, auch dabei zu sein. Ich habe mal irgendwann gehört, ja, hier diese Stunde um 9 Uhr, dieses Abendmahl, ja, das ist ja irgendwie für eine spezielle Gruppe oder so. Ja, nee, ist es nicht. Also ja, eine spezielle Gruppe für Christen, aber nicht für irgendwelche, was weiß ich, Elite-Christen oder wer da besonders zu eingeladen ist oder sonst was, sondern es ist für jeden Christen offen. Und ich weiß, da gibt es verschiedene Herausforderungen. Ne? Manch einer sagt, ja, mit meinen Kindern, wie soll das gehen? Das ist schwierig. Und man muss Lösungen finden. Ich habe aber gedacht, vielleicht ist es auch schön, gerade unter den Eltern zu sagen, okay, wir versuchen uns das gegenseitig zu ermöglichen. Dann kommen wir halt und dann passt du an dem Sonntag mal auf die Kinder auf und ich passe an einem anderen auf. Oder vielleicht fängt es auch schon da an, dass ich als Mann, du als Frau, überlegen kannst, wie kann ich das meinem Ehepartner ermöglichen? Ich glaube, es liegt so ein großer Segen und der geht uns verloren, wenn wir das Abendmahl nicht nehmen, diese Einladung nicht so oft wahrnehmen. Die theologische Bedeutung haben wir gesehen. Wir haben auch den Segen gesehen, den das so mit sich bringen kann, den Gott uns durchs Abendmahl schenken will. Aber ich will an dieser Stelle auch die persönliche Frage stellen, welche Bedeutung misst du dem Abendmahl eigentlich zu? Nicht die theologische, sondern die persönliche. Welche Priorität hat das? Und könnte es sein, dass Gott dich viel mehr segnen will durch das Abendmahl, als das, was du vielleicht bisher erlebst oder was dir vielleicht bisher entgeht. Welche Bedeutung messe ich dem Abendmahl eigentlich zu? Gott lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Und das ist ja eine grandiose Einladung. Und er lädt uns ein, Christus bewusst zu genießen. Aber dabei sollten wir das Abendmahl nicht beiläufig, sondern ehrwürdig behandeln. Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt von heute Morgen. der heißt die Haltung beim Abendmahl. Und es geht um Vers 26 bis 34. Wir haben eben im ersten Punkt angeschaut, welche Zustände in Korinther vorgeherrscht haben. Das heißt, ja, also bevor man dann dieses Herrenmahl genommen hat, im Rahmen dieser Mahlzeit, da waren Leute hungrig, die anderen waren betrunken, das haben wir gesehen, da war keine Einheit in Christus, davon war keine Spur zu sehen. Und dann stellt Paulus diese Bedeutung klar, Vers 23 bis 26, und sagt dann daraufhin weiter in Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Hier haben wir dieses Wort, Vers 27, unwürdig. Wer unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was ist hier mit unwürdig gemeint? Nicht wenige Christen denken, oh Schreck, das bin ich. Damit bin ich gemeint. Ja, wenn ich an meine vergangene Woche zurückdenke, dann bin ich definitiv unwürdig, das Abendmahl am Sonntag zu nehmen. Wenn ich daran denke, wie mir die Nerven mit meinen Kindern durchgegangen sind, wenn ich an mein loses Mundwerk denke, das in dieser Woche mal wieder zur Höchstform aufgelaufen ist, wenn ich daran denke, wie abweisend ich meine Frau oder meinen Mann behandelt habe, wenn ich über meinen Neid nachdenke und meine Missgunst, die ich anderen Leuten gegenüber habe, wenn ich nur an die Fahrt zum Gottesdienst heute Morgen vielleicht denke, dann steht fest, ich bin unwürdig. Ja, so kann ich dem Herrn unter keinen Umständen unter die Augen treten. Und willkommen im Club, wenn dir das so geht. Ich bin auch unwürdig. Komplett unwürdig. Und es ist mit Sicherheit nicht schlecht, so über sein Leben nachzudenken und sich darüber im Klaren zu sein, ja, wenn Dinge da sind, die ich vor Gott in Ordnung bringen soll, dass ich sie in Ordnung bringe. Und auch wenn nötig, vor anderen Menschen oder mit anderen Menschen ins Reine bringe. Aber trotzdem ist das hier nicht gemeint an dieser Stelle. Das Abendmahl ist doch nicht für starke geistliche Performer, sondern das ist doch für den Sünder, der Tag für Tag die Gnade seines Herrn braucht. Ne, anders gesagt, es geht im Abendmahl doch überhaupt nicht darum, was ich getan habe, sondern was Jesus getan hat. Das ist doch das Zentrum des Abendmahls. Er einzig und allein macht mich würdig, dass ich an seinem Tisch sitzen darf und dass ich Gemeinschaft mit ihm genießen darf. Im Griechischen steht hier an dieser Stelle für das Wort unwürdig kein Adjektiv, sondern ein Adverb. Das heißt, es geht nicht darum, wie jemand ist, sondern ob er das Mahl des Herrn in angemessener Art und Weise nimmt. Ja, nun gehen wir nochmal kurz in die Situation in Korinth zurück. Den Kontext brauchen wir jetzt hier. Also mancher war besoffen und trank dann den Abendmahlswein im Rausch und verlor sich in Fresserei und in Schwelgerei und drehte sich nur um sich selbst. Und der Nächste, der bekam nichts zu essen und der aß dann das Abendmahl vielleicht einfach als Mahlzeit. Und anstatt wirklich dem Herrn, an den Herrn zu denken, dachte man vor allem an sich und an seine eigenen Vorzüge. Und das ist hier gemeint mit dieser unwürdigen Art und Weise, wie sie das Abendmahl zu sich genommen haben. Das wäre so, als wenn wir heute Morgen hier Abendmahl gefeiert hätten, haben wir ja eben um 9 Uhr. So, da kommt jemand rein, der hat nicht gefrühstückt, sieht diesen Teller mit dem Brot und dann zieht er den mal eben weg. So, ja? Das wäre unwürdig. Und indem sie das Brot und den Kelch des Abendmahls also nicht ehrwürdig behandelt haben und auch nicht von dem anderen Essen unterschieden haben, machten sie sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Und dementsprechend fordert Paulus hier in Vers 28 zur Selbstprüfung auf, bevor sie das Abendmahl zu sich nehmen. Das heißt, sie sollten sich selbst beurteilen oder prüfen, und zwar vor allem in der Hinsicht, ob sie in der richtigen Haltung und in der richtigen Blickrichtung das Abendmahl zu sich nehmen. Nun kann ich nur die richtige Haltung und Blickrichtung gegenüber dem Abendmahl einnehmen, wenn ich selbst ganz klar weiß, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Ja, dass ich ihn als meinen Retter kenne. Das hatten wir eben schon. Abendmahl ist für Gläubige, wenn es darum geht, das einzunehmen. Und es bedeutet aber auch, dass ich meine Gedanken bewusst auf den Herrn richte. Ja, und wenn ich Dinge weiß, die zwischen mir und Gott stehen, dann will ich sie ihm ehrlich bekennen. Und dann kann ich auch die Gemeinschaft mit dem Herrn und auch die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern wirklich genießen. Und auch wenn etwas zwischen mir und jemand anders steht, dann will ich das klären, will ich das ausräumen. Aber gar nicht so sehr von dieser Stelle hier in 1. Korinther 11, sondern eher zum Beispiel von der Stelle in 1. Johannes 1, Vers 6 und 7, wo es heißt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das Abendmahl ist doch ein Gemeinschaftsmahl mit Gott und mit den Geschwistern. Und von dieser Stelle hier, in 1. Johannes 1, Vers 6 und 7, würde ich sagen, dass man Sünde bekennen sollte, ja, wenn sie einem bewusst ist. Und ich würde auch sagen, dass keiner, der sagt, ja, ich bin eigentlich unbußfertig, bin nicht bereit, umzukehren und wirklich meine Schuld einzugestehen, würde ich auch sagen, ja, da solltest du auch nicht am Abendmahl teilnehmen, sondern solltest erst mit Gott das klären. Vielmehr aber von so einer Stelle her. Aber andersrum, unsere erkannte Sünde, die sollte uns doch nicht vom Abendmahl abhalten, sondern die sollte uns vielmehr in die Arme Jesu treiben. Das Abendmahl ist eine Einladung für mich als Sünder, dass ich mich neu an Gnade erinnere und freue. In Korinth haben wir gesehen, das ging in eine ganz andere Stoßrichtung, die sich da eingeschlichen hatte. Diese unwürdige Art und Weise, mit dem Abendmahl umzugehen, führte schlussendlich sogar dazu, dass Gott hart durchgegriffen hat. Vers 29 sehen wir das, dass Menschen sich selbst ein Gericht Gottes zugefügt haben oder sich zufügen können sogar, wenn sie den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen, heißt es da, oder man könnte auch übersetzen, unterscheiden. Und genau das taten die Korinther ja nicht. Weder den Leib des Herrn im Abendmahl, noch den Leib des Herrn in Form der Gemeinde haben sie wirklich gut beurteilt, richtig beurteilt. Das haben wir eben schon gesehen, Vers 20 bis 22. Und Gott übt Gericht in einer krassen Art und Weise hier. Ein knallhartes Gericht. Die Konsequenz daraus war hier in Korinth, dass Menschen schwach geworden sind und krank gewesen sind und dass sogar eine beachtliche Anzahl entschlafen sind. Und im 1. Korintherbrief ist dieses Wort entschlafen ein Ausdruck dafür, dass Menschen gestorben sind. Es ist ein hartes Durchgreifen, was wir gar nicht so oft im Neuen Testament sehen. Wir erinnern uns an Apostelgeschichte 5 bei Hananias und Sapphira, wo wir das sehen. Ja, aber solche Erziehungsmaßnahmen, wie wir sie hier vorfinden, die machen uns doch einmal mehr deutlich, wie ernst zu nehmen eigentlich Gott ist. Ich glaube, wenn wir uns überlegen, sowas würde passieren bei uns. Ja, und es würde dieser Zusammenhang hergestellt, das hätte eine sehr eindrückliche Wirkung. Und wir wollen an dieser Stelle einmal mehr lernen, Gott ist kein Gottchen, mit dem ich irgendwie umherspringe, sondern er ist ein Gott, den es zu fürchten gilt und dem wir mit Ehrfurcht begegnen wollen, aber in dessen Gnade wir auch ruhen dürfen. Diese harten Erziehungsmaßnahmen Gottes hier, die hätten gar nicht so weit kommen müssen, wenn diese angemessene Selbstprüfung aus Vers 28 von ihnen vorgenommen worden wäre. Und so wird das in Vers 31 und 32 dann auch deutlich, wenn es da heißt, wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Also mit anderen Worten, was er hier sagt, ist, wenn die Korinther sich selbst dieser kritischen Beurteilung unterzogen hätten, dann wäre es gar nicht nötig gewesen, dass der Herr so eingegriffen hätte. Aber da sie das nicht getan haben, musste der Herr züchtigend, oder man könnte auch übersetzen, erziehend eingreifen. Und die Bibel macht uns an verschiedenen Stellen das deutlich, an zwei Stellen hier angegeben, Offenbarung 3, Vers 19 oder Hebräer 12, Vers 6, dass der Herr seine Kinder züchtigt, dass er sie erzieht. Und wenn seine Kinder bockig und hart sind, dann wird er sie auch manchmal hart anfassen. Allerdings niemals zum Schlechten, sondern zum Nutzen und zur Heiligkeit. Und so ist es auch hier der Fall. Diese Christen hier, die wurden ja nicht gerichtet und dann in die Hölle verdammt, sondern man könnte eher sagen, sie wurden frühzeitig zum Herrn abberufen, damit ihr Treiben ein Ende hat und damit sie nicht endgültig mit der Welt verurteilt werden müssen. Das hat mal jemand in Anlehnung daran gesagt, ein steiler Satz, muss man darüber nachdenken, bin in der Vorbereitung drauf gestoßen, hat jemand gesagt, es ist möglich, dass ein Heiliger in Christus für den Himmel geeignet ist, aber nicht die Voraussetzung dafür mitbringt, als Zeuge auf der Erde zu bleiben. Wir dürfen daraus nicht schließen, dass jede Krankheit und jedes Versterben und sonst was ein Gericht Gottes oder eine Erziehungsmaßnahme Gottes ist, aber wir sehen zumindest hier in diesem Beispiel in Korinth, dass das in so eine Stoßrichtung geht, ja, weil sie Unehre auf den Herrn gebracht haben. Und am Ende, in Vers 33 und 34, kommt Paulus zu einem Abschlussplädoyer und sagt dann, daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Das heißt, er macht nochmal deutlich, ja? Ihr seid Glieder an einem Leib und ihr sollt rücksichtsvoll und liebevoll miteinander umgehen. Und ihr sollt das Abendmahl in angemessener Art und Weise feiern, würdevoll feiern. Jetzt kann diese Stelle in 1. Korinther 11 uns dazu führen, dass wir Angst haben, das Abendmahl zu nehmen. Ja? Dass uns das einschüchtert und wir in Angst verfallen, dass ich ja vielleicht in unwürdiger Art und Weise das Abendmahl nehmen könnte. und vielleicht sogar gleich Todumfall. Ja, so. Das könnte man ja daraus schließen. Das soll aber nicht dazu kommen. Paulus rät ihn ja auch nicht, dass er sagt, nehmt nicht mehr das Abendmahl, das ist viel zu gefährlich. Sondern der sagt ja, prüft euch. Ja, und genau das ist der Schlüssel. Und wenn du dir solche Gedanken machst und Angst hast, ja, dass es irgendwie nach hinten losgehen könnte, ist das eigentlich schon ein guter Punkt, wo du merkst, okay, du nimmst das Abendmahl ernst. Aber das Abendmahl ist eine wunderbare Einladung des Herrn. Und wir sollten dieser Einladung, so oft es geht, so oft es uns möglich ist, Folge leisten. Er will uns dadurch segnen. Und gleichzeitig sehen wir an dieser Stelle aber auch, dass der Herr uns im Abendmahl etwas wirklich Ehrwürdiges geschenkt hat. Etwas Wertvolles, das wir mit Respekt behandeln wollen. Das Mahl des Herrn, es ist eine stärkende Erinnerung, die er dir gegeben hat. Das war unser Thema heute Morgen und drei Punkte haben wir dazu angeschaut. Erstens die Gemeinschaft des Abendmahls, zweitens die Bedeutung des Abendmahls und drittens die Haltung beim Abendmahl. Und ich will gerne schließen heute Morgen mit einem Zitat und dann einer Bibelstelle. Ein Zitat von Norman Gourlay und er hat Folgendes geschrieben: Wenn wir das Herrenmahl feiern, sollten wir als Christen stets sowohl zurück als auch nach vorn blicken. Zurück zum Kreuz, wo die Erlösung erworben wurde und nach vorn auf die Wiederkunft, wenn die Erlösung erfüllt wird. Das ist eine wunderschöne doppelte Bedeutung, die wir da sehen. Und Jesus selbst, und damit will ich schließen heute Morgen, hat diese wunderbaren Worte gesagt, Matthäus 26, Vers 19, dass er gesagt hat, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Das ist Perspektive. Wir werden mit ihm gemeinsam dieses Hochzeitsmahl feiern, dieses Mahl feiern, uns freuen und mit ihm sein in Ewigkeit. Ich will gerne mit uns beten.